Herzlich willkommen zum Tech Talk. Heute ist wieder der Mike Kaufmann bei mir. Wir sprechen über die Neuerungen im Bildsystem für Visual Studio Team Services, ehemals Visual Studio Online und Team Foundation Server 2015. Zunächst mal, was das Bildsystem angeht, Mike. Wir hatten ja schon ein Bildsystem, auch in der Vergangenheit logischerweise online, als auch on-premise im Team Foundation Server. Wieso gibt es jetzt ein neues? Was war am alten vielleicht nicht so gut oder was... Wo liegen da die wesentlichen Neuerungen, die Vorteile?
Ja, also das alte Bildsystem, das war ja basiert auf der Workflow Foundation. Das heißt, es hatte ein sehr komplexes Workflow-Diagramm, das man machen konnte. War sehr mächtig, ich konnte Schleifen bauen, Wenn-Dann-Abzweigungen. War nur das Problem, dass die sich leider mit den Versionen sehr schlecht migriert haben, diese Templates. Das heißt, ist eigentlich dazu übergegangen, immer weniger Customizations reinzumachen und eher Skripte auszuführen, Vorbild, Nachbild, weil viele von den Dingen hat man eigentlich gar nicht gebraucht. Noch ein großes Problem war natürlich, es war nicht cross-plattformfähig, das heißt, es lief halt auch nur auf Windows-Systemen und die Installation war auch relativ kompliziert, weil ich habe einen Controller gebraucht, der dann irgendwie viele Agents verwaltet hat und war halt relativ aufwendig, das Ganze zu installieren. Ja?
Ich erinnere mich, Agents wurden immer einem bestimmten Controller zugeordnet, Bilddefinitionen hingen dann wieder in unmittelbarem Zusammenhang mit irgendwelchen Controllern.
Mit dem Controller, genau.
Genau, das Ganze hat dann auch besondere Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur erfordert, was potenziell zu einem Problem werden konnte, wenn da irgendwelche Firewalls in der Mitte waren. Ja. Gleich dazu jetzt mit dem neuen Bildsystem aus.
Also das neue Bildsystem ist komplett überarbeitet worden. Also der wichtigste Punkt ist natürlich das Cross-Plattform. Also wir haben einen kleinen, schlanken Agent, der läuft auf eigentlich jedem System. Also der läuft auch auf dem Linux-System und kann dort irgendwelche Maven-Builds ausführen. Okay. Ja, also Java-Applikationen oder auf dem Mac oder natürlich auch auf dem Windows. Der Agent ist sehr leichtgewichtig. Ich kann ihn als Windows-Service laufen lassen oder ich kann ihn als Konsolenanwendung laufen lassen. Ich brauche nur 5 Minuten, ihn zu installieren, also wenn überhaupt, also runterladen, durchklicken, 3 Sachen eingeben und das Ding läuft prinzipiell. Mhm. Werde ich auch mal nachher noch zeigen. Und das Schöne ist, das ganze Architektur hat sich komplett geändert. Also das ist jetzt einfach basiert auf Capabilities. Das heißt, der Agent meldet sich hinten an Visual Studio Team Services an und sagt, ich habe die Capabilities, .NET Framework Version X, Maven Tools, das. Und diese Capabilities sind dann gelistet. Und wenn ich jetzt eine Bilddefinition mache, dann sage ich nur, okay, du brauchst die und die Capabilities. Und dann nimmt er sich eben einfach einen Agent aus dieser Queue raus.
Das heißt, ich wähle dann als jemand, der ein Bild anstößt, nicht mehr selber aus, welcher Build-Agent soll jetzt eigentlich diesen Bild ausführen, genau. Sondern das System entscheidet selbst anhand der Voraussetzungen, die mein Bild erfordert, welcher Agent dann überhaupt in der Lage ist und wer dann auch quasi den Zuschlag erhält.
Genau, also ich habe eine Queue, ich wähle eine Agent Queue aus, ja, und da sind dann eben viele Agents drin und daraus entscheidet dann eben anhand der Capabilities und der Verfügbarkeit Visual Studio Team Systems, welcher Agent jetzt das ausführt.
Okay. Du hast vorhin gesagt, im alten System gab es diese Workflow-basierte XAML-Geschichte, das ist quasi komplett raus.
Ist komplett raus. Also das System, das neue, ist jetzt taskbasiert. Das ist eher eine Orchestrierung, wie jetzt irgendwie ein Workflow. Also Ich habe Tasks, die ich untereinander machen kann. Man kann das auch sehr gut erweitern, man kann eigene Tasks hinzufügen. Leider noch nicht über die Oberfläche, sondern man muss das über die API hochladen. Mhm. Aber es gibt da schon eine Menge neue Tasks, die es draußen gibt auf GitHub. Also auch die eigenen Tasks hier von Microsoft sind auf GitHub verfügbar. Da kann man sich als Template angucken und dann weiterentwickeln und reinbringen. Und dann führt man einfach untereinander diese Tasks aus. Und es ist einfach vom Handling jetzt wirklich viel besser geworden. Also schon die Default-Werte, also ich zeige das nachher mal kurz. So, man kann einen neuen Bild nehmen, anlegen, speichern, ausführen und der baut alle Solutions, die er findet. Er testet alles mit allen Test-Assemblies, die er findet. Und also schon die Standardwerte funktionieren.
Und das Ganze ist jetzt verfügbar für On-Premise Team Foundation Server als auch in der Cloud über Visual Studio.
Richtig. Seit TFS 2015 ist es auch On-Premises mit dabei.
Alles klar. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal eine Demo an.
Okay. Also ich habe hier mal einfach eine kleine Solution erstellt. Es ist nur eine Konsolenanwendung, die Hello World macht. Und ich habe hier einen Haufen Tests. Einer davon schlägt fehl. Das ist einfach mal, um ein bisschen was zu zeigen, damit wir was haben. Und jetzt würde ich hier einfach mal reingehen und ein neues Bild anlegen. Da gibt es schon eine Menge Templates. Ja. Ich wähle jetzt einfach mal das Visual Studio Template aus.
Ja. Okay.
Dann wähle ich hier meine Source Settings. Ich habe das Ganze mit Git als Hintergrund, als Versionsverwaltung.
Also wir sind jetzt dabei, quasi eine Definition anzulegen, zu sagen, was soll gebaut werden, woher sollen die Ressourcen bezogen werden. Okay, alles klar.
So, also habe bisher nur einen Master Branch, mehr habe ich nicht, sonst müsste ich hier den Master Branch auswählen. Dann setze ich hier noch mein Häkchen für Continuous Integration.
Okay.
So, und das ist jetzt meine Bilddefinition, die er mir angelegt hat. Jetzt will ich mal gar nichts ändern, sondern einfach mal auf Speichern klicken. Lass mal einfach mal den Namen auf Standard. Sag mir jetzt Queue New Build. Hier sehe ich jetzt oben die Queues, die ich zur Verfügung habe. Mhm. Ja, das ist einmal die Hosted, das heißt, die wird in der Cloud gehostet von Microsoft. Das heißt, okay, für die muss ich nicht mal keine Maschine haben. Oder ich kann eben meine eigene machen, hier wie diese Default, wo ich meine eigenen Agents sich anmelden. Und dann könnte ich jetzt auf meinem eigenen Agent machen.
Das heißt, wenn ich hier Hosted wählen würde, bräuchte ich nicht mal den Build Agent. Auch der Build Agent wäre irgendwo in der Cloud verfügbar. Ich habe dann quasi keinerlei Last, die durch den Bildlauf entsteht, bei mir in meinem lokalen Rechenzentrum oder bei mir lokal, sondern ich lasse das alles bauen in der Cloud und es wird dann irgendwo hingedroppt, was da rauskommt.
Genau. Das können wir jetzt auch mal machen. Wir können das erstmal mit Hosted ausführen. Und dann habe ich da meine Variablen, die ich auswählen kann und dann schon geht's los.
Okay, Bild läuft jetzt. Not started, sagt es noch. Wird wahrscheinlich gleich losgehen.
Die Hosted dauert immer ein bisschen länger, bis es losgeht, weil der doch ein bisschen... das skaliert jetzt mal. Also wenn ich einen eigenen Agent habe, läuft das Ganze deutlich schneller los.
Musst du denn den Agent, der jetzt notwendig ist, im Hosted Environment, musst du den trotzdem selber irgendwann mal anlegen oder wird der einfach aus dem Boden gestampft?
Der ist einfach da.
Das heißt, es ist nicht so, dass du da was vorkonfigurieren musst. Du sagst wirklich nur hier Bilddefinition, Hosted-Landschaft nehmen und dann kommt irgendwo aus dem Boden kommt so ein Hosted
Den gibt es natürlich nur Agent in der Cloud. Den Hosted gibt es leider nicht
on-premise. Ist klar.
Da muss ich meinen eigenen.
Wie schaut es da aus mit diesen Capabilities? Du hast vorhin gesagt, man kann Voraussetzungen nennen, beispielsweise .NET Framework-Versionen. Wenn jetzt mein Bild erfordert, dass ich einen .NET Framework in der Version X auf dem Agent verfügbar habe, sorgt dann diese Hosted-Umgebung automatisch dafür, dass die Agents diesen Voraussetzungen entsprechen und die Capabilities bieten?
Wir können ja hier mal kurz reingehen und können uns die Agent-Queues angucken. Hier sind wir in der Verwaltung von den Queues. Hier sieht man jetzt Default. Ein Agent habe ich im Hintergrund laufen. Das wollte ich nachher mal noch zeigen, wie man den einrichtet, wie einfach das ist. Und hier ist eben mein Hosted und da gibt es den Hosted Agent. Und da kann ich jetzt einfach mal reingehen. Hier sind die Capabilities.
Ja, okay. Genau.
So, und da sehe ich jetzt einfach die Version von dem Agent. Ich sehe, es ist ein Android-SDK drauf. Die Azure PowerShell ist drauf. Bower ist drauf. .NET Framework, Java. Also die haben da halt mal, glaube ich, so ziemlich alles drauf installiert, was es halt irgendwie so interessant sein könnte.
Okay, das heißt, es ist vorkonfiguriert. Du hast da nicht die Möglichkeit einzugreifen und zu sagen, du brauchst jetzt irgendwas anderes. Das kommt, wie es kommt. Und das ist der Default-Agent, den es eben da im Hosted-Environment gibt.
Genau. Das ist natürlich auch der Nachteil, das muss man ganz klar sagen. Also irgendwann kommt hier eine neue Agent-Version raus und wenn die dann halt mein Bild fehlschlagen lässt, dann habe ich halt plötzlich natürlich ein roten Bild.
Ja, okay. Ich
muss dann unter Umständen was anpassen.
Alles klar. Das heißt, ich habe eigentlich das Standardszenario. Wenn ich volle Kontrolle will, dann kann ich es lokal machen. Geht ja. Dann habe ich halt einen lokalen Agent, den ich hier trotzdem auch mit dem Bild in der Cloud connecten kann. Ansonsten nehme ich den Hosted, wenn ich damit zufrieden bin.
Genau.
Okay, also, alles klar.
Vor allem der Hosted bietet sich auch an, weil jeder hat ja in seiner MSDN-Subscription eine gewisse Anzahl Gratis-Minuten. Ja. Die kann man auch erstmal abschöpfen, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Noch ein Vorteil von dem, wenn man ihn selber hostet, ist es deutlich schneller. Also er startet deutlich schneller und braucht nicht so lange.
Okay, dafür habe ich halt dann lokale Rechenkapazitäten wieder.
Lokal oder auf Azure?
Ja, okay. Ja. Richtig. Ich könnte ja quasi auch einen privaten haben, der trotzdem auf Azure gehostet ist.
Genau. Das ist das, was ich euch nachher noch zeige.
Okay, alles klar. Ja. Gut. Jetzt ist da der Bild losgelaufen
Bild ist und offensichtlich
inzwischen auch schon durch.
Ist grün und wenn ich in die Ergebnisse reingucke, dann sehe ich auch, er hat mir meine 5 Tests ausgeführt. Ja?
Jawohl. Wisst ihr, wie lange gedauert hat?
Genau, 81 Sekunden. 100% Passrate, alles gut.
Wunderbar.
Ja. Ich würde jetzt einfach mal noch kurz die durchgehende Bild, wie er aufgebaut ist, was man alles konfigurieren kann.
Genau, ich glaube, dass das nochmal ganz interessant ist, welche Möglichkeiten es in der Definition dann selber gibt.
Genau. Also hier sind meine Build-Steps. Das sind eben diese Schritte, die nacheinander ausgeführt werden, wenn man diesen Bild anstößt. Da gibt es eine ganze Menge Steps. Kann man hier draufklicken, dann sehe ich, was es gibt. Also ich sehe auch viel Android-Build, Grandle, Gulp, Utilities, ich kann Files kopieren, ich kann PowerShells ausführen und ich kann eben auch testen, Agent installieren. Also ich habe eine ganze Menge Auswahl, die ich habe.
Also im Prinzip für jemanden, der jetzt vielleicht aus dieser Workflow-basierten Welt kommt, da hat man ja letztlich auch nichts anderes gemacht, als unterschiedliche Steps definiert, die dann vielleicht auch in Schleifen ausgeführt wurden. Das Ganze hat sich jetzt quasi verlagert in diese Steps, in diese unterschiedlichen Tasks.
Genau.
Okay.
Also ich mache das meiste einfach schon seit Jahren per PowerShell. Also auch in den XAML-Templates hatte ich immer vor dem Build Run PowerShell, nach dem Build Run PowerShell und deswegen die Umstellung auf das neue System war super einfach. Weil hier mit Copy File und Run PowerShell mache ich so die meisten Customizations, die ich eigentlich früher in den Templates gemacht habe, mache ich da. Was mir sieht, die Standardwerte, die ich jetzt hier verwendet habe, also das sind diese Minimax-Patterns. Also mit diesen 2-Sternen-Backslash, also ich kann hier rekursiv ganze Pfade einfach durchsuchen und kann mir alle Solutions rausgeben lassen, die drin sind. Oder alle Test-Assemblies. Und kann jetzt auch diese Dinge hin und her kopieren.
Das heißt also, du arbeitest hier ein Stück weit mit Wildcards quasi und musst nicht mehr hier spezifisch sagen, du willst die eine Solution bauen und daneben die Tests in dem Projekt ausführen, sondern sagst dir, nimm was du kriegst. Und mach einfach mal.
Deswegen funktionieren auch die Standardwerte hier so gut.
Okay.
Ja, weil früher musste ich ja immer eine Solution direkt angeben. Oder wenn ich die Studio schon aufhat, hat er die verwendet. Aber hier ist einfach für alle Solutions aus.
Ja, okay.
Er führt die auch genau an der Stelle aus. Also es ist eigentlich kein Unterschied, ob ich es in Visual Studio ausführe. Weil früher hat er immer den Output-Pfad überschrieben. Das heißt, ich hatte in MS-Build immer ein bisschen andere Variablen auf dem Build-Server, wie ich sie lokal hatte. Und hier nicht. Hier nimmt er einfach die Solution und baut die so durch, wie sie dort ist. Das heißt, die Ergebnisse liegen dann auch in den Bin-Ordners. Und ich muss sie mir dann hier über diesen Copy-Publish-Build-Artifacts einfach auch wieder rauskopieren. Da sieht man hier ganz gut, dass wir auch wieder diesen Minimax-Pattern haben, eben der dann alle Bin-Ordner kopiert er jetzt einfach mal irgendwo hoch in den Dropfolder.
Okay, cool. Hervorragend, okay.
Ist wahrscheinlich jetzt hier nicht so, dass man sagt, das ist meine Bilddefinition, damit will ich irgendwie leben, aber für den ersten Schuss mal zum Loslegen, denke ich, ist das schon wirklich ganz gut.
Absolut, wenn die Standardwerte schon mal einem den Start erleichtern, ist das auf jeden Fall schon mal sehr nützlich. Gut, dann haben was ist das nächste Wichtige an der Stelle?
Wichtige hier wäre noch das Repository natürlich. Ja, also ich kann jetzt hier, wenn ich unterschiedliche Branches habe und ich will zum Beispiel hier Continuous Integration, gilt ja dann immer für einen bestimmten Pfad, dann kann ich das hier angeben. Ich kann sagen clean, also soll er mir das Repository jedes Mal leer machen oder kann er in dem nächsten anfangen. Das ist natürlich wichtig, wenn ich große Repositories habe, dann ist es natürlich ein Zeitgewinn, wenn er nicht jedes Mal alles macht, sondern sich wirklich nur die Differenz reinlädt.
Okay.
Und ein ganz wichtiger Teil sind noch die Variablen hier. Auf dieser Seite sieht man jetzt die Bildvariablen. Ich kann hier beliebig viele anlegen. Ich kann die auch verschlüsseln. Also hier hinten ist das kleine Kreuz, Schloss da. Wenn ich da draufklicke, dann wird dieser Wert verschlüsselt. Also ich kann hier auch Passwörter hinterlegen.
Alles klar.
Und ich kann auf alle Variablen überall hier im Bild zugreifen. Also sowohl hinten bei General, wenn ich den Namen von dem Bild angebe, als auch hier vorne, wenn ich jetzt zum Beispiel Visual Studio Build, hier sieht man nämlich Build Configuration, ist eine Variable, die eben hier an einer Stelle gepflegt wird.
Okay.
Ja, das heißt, ich muss, wenn ich jetzt hier komplizierte Taskabfolgen habe, dann definiere ich die Variable halt genau an einer Stelle. Egal, ob das jetzt ein Passwort ist, ein User, eine Konfiguration oder was auch immer ist. Das ist wirklich schön.
Okay, erleichtert natürlich den Umgang hier ganz, ganz enorm. Passwörter finde ich auch schick, gerade auch, dass man die natürlich hier noch verschlüsseln kann. Okay, was versteckt sich hinter den Triggern?
Also Trigger hat sich jetzt soweit geändert. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, auch mit einem Bild mehrere Trigger zu machen. Also ich kann hier Continuous Integration verwenden und kann ihn trotzdem noch zum Beispiel als Nightly Build laufen lassen und kann ihn schedulen.
Gerade im direkten Vergleich zu den Vorgängerversionen ist das ganz interessant, weil wir da...
Da mussten
wir
immer separate Builds anlegen, genau. Da
genau.
Kann ich immer nur für ein Bild einen Trigger wählen.
Das heißt, letztlich habe ich dann die Definitionen kopiert in der Vergangenheit und jetzt habe ich die Möglichkeit, ein und die gleiche Definition zu verwenden.
Genau.
Okay.
Ansonsten hat man jetzt vorher gesehen hier, der Name ist standardmäßig einfach nur so eine Zahl, die hochzählt und eindeutig ist, setzt sich zusammen aus dem Datum und der Revisionsnummer hinten. Mhm. Das ist natürlich in der Praxis, vor allem wenn man mehrere Bilddefinitionen hat, nicht so wünschenswert, sondern da würde ich im Endeffekt hier in Build-Number-Format reingehen und würde hier zumindest entweder einen Namen davor schreiben oder die Variable wieder, also es gibt eine Variable, die heißt BuildDefinitionName, die könnte ich jetzt zum Beispiel davor setzen. Mhm. Dann kann ich das Ding halt einfach wieder nachher als Template speichern. Ja. Das ist nämlich auch eines der super neuen Features, die es gibt. Wenn ich mir den Build jetzt nämlich komplett fertig konfiguriert habe, kann ich hier einfach sagen Save as Template und kann aus diesem Template dann neue Builds erstellen.
Ah, alles klar. Das heißt, ich tue mir einfach leichter, wenn ich irgendwie viele Builds habe, die sehr ähnlich sind, vielleicht einfach nur im Detail Unterschiede haben, dann baue ich mir ein Template und kann es immer wieder verwenden.
Genau.
Exzellent.
Ja. Wenn ich den Namen hier gleich richtig setze, dann sehe ich nachher immer gleich, was macht mein Build. Also ich habe ja dann in der Regel ein CI-Build für meinen Dev-Branch oder Develop-Branch und einen für meinen Master-Branch und sowas. Und dann sehe ich immer anhand dem Bildnamen, sehe ich dann, wie ein Bild es ist. Macht es beim Testen auch wesentlich einfacher, dem Bild zuzuweisen.
Sehr cool. Okay, jetzt haben wir noch die Retention an der Stelle.
Hier wäre vielleicht noch zu erwähnen, okay, dass wir hier diese Demands haben.
Oh ja, richtig.
Anhand der sich den Agent raussucht.
Also das ist quasi einfach das Gegenstück zu den Capabilities.
Richtig,
genau. Ich sage hier, was brauche ich für diesen Bild? Irgendein bestimmtes Framework, whatever. Und dann wird die Liste verwendet, um
eben den entsprechenden Agent aus der Queue zu suchen.
Um das Matching zu machen quasi, genau, dass der richtige verwendet so wird.
Und was kann ich hier angeben? Wenn er keinen passenden findet, dann kriege ich halt einen Fehler. Dann sagt er, sorry, aber ich habe keinen Agent, der dein Bild ausführen kann.
Okay, und wahrscheinlich können diese Capabilities auch dazu führen, dass es irgendwie ein gewisses Bottleneck gibt. Wenn ich nur einen Agent habe, der bestimmten Ansprüchen entspricht, dann müssen halt die anderen darauf warten, bis er frei wird. Ja. Was kann ich hier angeben?
Also das ist hier einfach ein String, den man einträgt. Es ist aber so, dass die Agent, also wenn ich den Agent nachher installiere, dann erkennt er ja automatisch ganz viele Capabilities. Also ich kann jetzt mal hier reingehen, das ist meiner, der hier läuft.
Ja.
Und jetzt sehe ich hier schon .NET Framework, Android SDK und was da alles drauf ist. Und also das ist eine ganz normale Azure Visual Studio Maschine. Ich habe da im Endeffekt nichts installiert. Ich habe nur gesagt, neue Azure Visual Studio Maschine und habe mir diesen Agent installiert.
Okay.
Und das erkennt er alles. Also der geht einfach mal diese kompletten Pfade durch und füllt diese Capabilities aus. Bietet sich natürlich an, die zu nehmen. Aber ich kann auch so wie im alten Bildsystem, ich Text vergeben konnte, kann ich ja eigene vergeben. Also ich kann ja einfach auch hier einen neue Capability hinzufügen, wenn ich irgendwas installiert habe, das er nicht kennt, Telerik, irgendwas oder irgendwelche Frameworks, dann kann ich die hier einfach hinzufügen.
Genau, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, weil potenziell hast du ja eigene Softwarekomponenten, eigene Frameworks geschrieben, die du einfach auch verfügbar haben möchtest, die irgendwie notwendig sind, um das sinnvoll bauen zu können.
Genau.
Das heißt, die Möglichkeit hast du natürlich hier völlig flexibel eigene Voraussetzungen zu definieren und die dann hier als Demand anzugeben, die dann in diesem Capability-Matching einfach gefunden werden.
Exakt, ja.
Okay, klingt gut.
Noch ein schickes Feature.
Ja.
Man merkt, ein schickes Feature nach dem anderen, ja, ich bin begeistert, ist die History. Also früher war es immer so, man hat die ganze Zeit im offenen Herzen quasi operiert. Es gab halt ein Bild und der galt. Den konnte ich dann zwar pausieren, dass er keine neuen angegeben hat, aber im Endeffekt war das immer der Live-Bild, den ich editiere.
Stimmt. Und es war auch so, dass man, wenn der Bild fehlschlägt, eigentlich immer gehofft hat, dass es nicht daran liegt, dass jemand die Bilddefinition verändert hat.
Genau.
Weil das war immer der übelste Fall, dass jemand heimlich oder versehentlich irgendwie was verändert hat und dann eigentlich sich am Code nichts Wesentliches getan hat, die Umgebung eigentlich auch noch passt, aber die Definition verändert wurde.
Richtig. Und ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Ja? Also es gab keine History, es gab keinen Rollback, also ich habe irgendwas geändert, ich musste mir immer notieren, was denn die ursprüngliche Konfiguration war, probieren, wenn es fehlschlägt, wieder zurückgehen. Es gab einfach keine Versionskontrolle und jetzt habe ich hier einfach eine History drin. Jetzt haben wir das Ding natürlich erst einmal gespeichert. Wir können ja hier zum Beispiel mal für Test die Code Coverage anschalten, dann haben wir eine kleine Änderung. Auch ein einfacher Klick, Enable Code Coverage. Noch einen Fehler gemacht. Ah, ja. Jetzt sehen wir das auch in der History. Jetzt kann ich das auch hier
diffen. Hier.
Diffen, genau.
Ah, sehr schön.
Wir sehen natürlich nicht den Bild in der GUI, sondern wir sehen halt wirklich das JSON, das im Hintergrund ist. Das macht es aber halt sehr schön, wirklich die Werte zu sehen, die Konfigurationswerte, die ich geändert habe. Also ich sehe jetzt hier schon Code Coverage Enabled, war vorher False und ist jetzt True. Und ich sehe das halt wirklich grafisch schön raus und sehe da, was hat wer geändert und warum könnte jetzt der Test oder der Bild jetzt vielleicht fehlschlagen.
So wünscht man sich das, würde ich mal sagen. Schön lesbar, sodass es ein Mensch auch verstehen kann. Okay, jetzt zur Ausführung. Wenn wir das ausführen, haben wir vorhin ja gesehen, dass so eine Art Shell aufgeht im vorherigen Tech Talk.
Genau.
Ist das standardmäßig oder ist das nur im Falle von einem PowerShell?
Nein, das ist immer. Das ist der Bild, der da läuft.
Okay, das heißt, ich kann da quasi live zuschauen, was da gerade ausgeführt wird und sehe schön die ganzen Outputs, als wäre es bei mir lokal auf der Command Line. Können wir das nochmal anstoßen?
Können wir nochmal anstoßen. Ich würde sagen, wir gucken uns vielleicht noch den Agent an, wie man den
konfiguriert. Oh ja, sehr gern.
Also ich habe hier diese Azure-Maschine, die hier läuft. Da läuft jetzt gerade der Agent. Ich habe ihn jetzt einfach als Konsolenanwendung laufen. Man kann ihn auch als Windows-Service machen.
Das heißt, du hast quasi, um diesen Agent zu installieren, irgendwo einen Download dir geholt, ausgeführt und funktioniert.
Das findet man auch ganz einfach, weil das ist nämlich hier, wenn man unter der Agent-Verwaltung ist, also unter den Agent-Queues, dann gibt es hier oben den Button Download Agent.
Okay.
Und dann lade ich mir den als ZIP runter. Und dann kann ich den hier entpacken und dann gibt es hier eben das Skript Configure Agent. Sieht man jetzt natürlich schlecht. Vielleicht mache ich das mal ein bisschen größer. Also ich kann jetzt einfach die Standardwerte lassen, weil ich habe das ja schon vorher gemacht. Fragt mich gerade, willst du das überschreiben? Dann sage ich einfach mal nein. Ja. Enter the name of this agent. Default is agent und dann nimmt er schon den Maschinenname. Kann ich in der Regel eigentlich immer lassen. Jetzt gibt mir die URL von dem Teamprojekt an, wo ich das Ganze hindeployen will. Dann wähle ich den Agent Pool aus, wo der Agent sich registrieren soll.
Okay.
Hier in dem Fall jetzt Default. Ist auch schon Default, kann man lassen. Jetzt sagt er mir noch, ich kann einen Working Folder angeben. Ja? Er nimmt eigentlich immer einen Ordner, der heißt underscore work, in dem Ordner, wo jetzt der Agent drin ist, den ich installiere. Und jetzt kann ich noch wählen, ob ich es als Windows Service installiere. So, und das war's. Jetzt habe ich einen Agent installiert. Jetzt muss ich mich hier noch einloggen. Das ist jetzt der Account, mit dem er auf Visual Studio Online zugreift.
Okay,
das muss nicht derselbe sein, unter dem der Service läuft. Ja. Jetzt läuft er.
Jetzt läuft der Agent.
Jetzt läuft der Agent.
Und damit kann der Agent quasi gefunden werden von in dem Moment, wo ein neuer Build eingecheckt wird oder angetriggert wird, ist der Agent einer von denen, die potenziell zur Auswahl stehen.
Richtig.
Jetzt hast du was Spannendes gesagt, an der Stelle bloß eine Nachfrage, und zwar was diese Working Folders angeht. Die WAN habe ich jetzt verstanden als Subfolder von dem Ordner, in dem der Agent installiert ist, genommen. Ich meine mich zu erinnern, dass es in der Vergangenheit eine ganz gute Idee war, den Working Folder umzubiegen auf einen Folder, der möglichst weit oben im Dateisystem liegt, weil die Pfadlänge ansonsten potenziell irgendwann mal an die Grenzen des Universums stößt. Das heißt also, vielleicht ist es eine gute Idee, diesen Working Folder standardmäßig umzuziehen? Also auf irgendwie C-Root-Working-Folder oder sowas?
Ja, also ich habe nochmal hier C-Agent und dann da drin Work. Und dann alles, was jetzt da drunter kommt, ist eine Zahl oder ein Buchstabe. Ja?
Genau.
1, A, B, C.
Ja.
Also das ist schon wirklich schmal gehalten jetzt, damit man möglichst viele Zeichen hat, damit man eben diese maximale Pfadlänge nicht hat. Man kann das Agent natürlich vorne noch weglassen und könnte Work direkt unter C setzen oder sowas, aber ein bisschen aufräumen muss man es in der Regel auch noch. Also ich hatte es bis jetzt noch nicht, dass ich an die Pfadlänge gekommen bin.
Okay.
Früher war ja immer das Problem, da war ja die Build Definition Name, der drin war. Ja, wenn man den in ID geändert hatte, hat es schon mal sehr viel geholfen.
Absolut.
Und dann konnte man es natürlich noch direkt in die Root umziehen, hat man nochmal ein bisschen was rausgeholt. Aber dadurch, dass ich hier wirklich nur Work 1a habe, ist es relativ wenig Zeichen, die jetzt hier wirklich vom Bild verbraucht werden.
Zweite Frage in eine ähnliche Richtung. Wir haben jetzt hier einen Agent installiert. Gibt es das Szenario, mehrere Agents auf einer Maschine zu haben? Ist das sinnvoll? Und in welchen, in welchen Szenarien kann das sinnvoll sein?
Also ich kann den jetzt natürlich ein zweites Mal irgendwie starten. Das ist ja nur eine Konsolenanwendung. Ja? Ich muss ihm dann halt einen eigenen Namen geben, in den eigenen Ordner, damit er ein bisschen isoliert ist. Und dann kann auf der Maschine können beliebig viele Agents laufen.
Die dann allerdings alle die gleichen Capabilities hatten.
Die alle die gleichen Capabilities.
Aber bei einem Multiprozessor-System kann das durchaus sinnvoll sein, weil ich dann eben mehrere Bildsysteme oder Bilddefinitionen gleichzeitig bauen lassen könnte.
Genau. Also okay, es geht jetzt einfach. Es ging ja früher nur mit irgendwelchen Registry-Tweaks oder sowas. Jetzt geht es einfach. Wobei heute mit der Virtualisierung in der Cloud weiß ich nicht, ob man das wirklich muss, ob es nicht einfach Sinn macht, eine neue Maschine hochzuziehen.
Ja, ja, okay.
Weil wenn der eine Bild läuft, dann wird es sicherlich Performance von dem anderen Bild
bisschen abkappen.
Bisschen nach unten ziehen.
Ja. Okay. Gut, jetzt haben wir den Agent installiert, ich würde sagen.
Wir haben den Agent, wir sehen ihn auch hier wieder, er ist wieder grün. Wenn der weg ist, dann ist er rot sofort, also wir sehen, der ist da. Wir können jetzt mal noch reingehen, können die Bilddefinition ändern. Und zwar hier, Default Agent ist hier hosted, den setze ich jetzt einfach mal auf Default. Jetzt wird er eben von unserem gebaut. So, jetzt können wir hier mal eine Änderung machen. Jetzt habe ich ja vorher gesagt, wir hatten ja vorher grün. Jetzt checke ich mal ein, damit der failed. Test.
Das heißt, wir schieben es rüber und es wird serverseitig.
Wir haben ja Continuous Integration aktiviert.
Genau, haben wir angehakt.
Schon vorher standardmäßig. Ist ja wirklich sehr einfach jetzt zu machen. Das heißt, er hat jetzt automatisch einfach ein Bild gestartet. Sehe ich jetzt hier in der Queue. Reingehen, dann sehe ich wieder schön den Output.
Das finde ich wirklich abgefahren hier. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hat da jetzt einfach eine Konsole aufgemacht und da an die richtige Stelle positioniert, weil es genauso ausschaut. Okay, und die Testmethode 2 schlägt fehl. So soll das, glaube ich, auch sein.
So soll es sein, weil ich habe ja gesagt, assert failed.
Genau, sehr schön. Und wir kriegen hier alles so, mit.
Und sehen das Ganze, wenn wir hier reingucken, das ist halt, glaube ich, ein bisschen klein. dann sehen wir jetzt auch hier, wie gerade der Bild dann ausgeführt wird.
Ist es der gleiche Konsolen-Output, den wir hier sehen, wie der, den wir in Visual Studio Online sehen?
Ein bisschen mehr ist hier, glaube ich, noch. Finished Bild. Hier sehen wir schon. Hier sehen wir, wieder, wie der Bild fehlgeschlagen ist. Also ist im Endeffekt der.
Okay. Alles klar,
so, Thema. Bild fällt. Wir haben ja die Code Coverage müssten wir haben. Wir haben die Testergebnisse reingegeben. Ist alles da.
Perfekto. Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben, was du uns noch zeigen musst? Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ich glaube, wir sind durch.
Genau. Also, was ist dein Fazit?
Mein Fazit ist, das neue Bildsystem ist super und jeder, der Builds in Unternehmen konfiguriert, wird es einfach lieben. Also vor allem, wenn man viele Skripte hat, daherkommt, also wenn man nicht das XAML-Template sehr modifiziert hat mit vielen Schleifen oder sowas, sondern eigentlich immer eher dazu übergegangen, Skripte aufzurufen, wird sich sehr leicht tun im Umstellen auf das neue System.
Wie verhält sich es denn mit den XAML-Templates? Wenn ich jetzt meine Bilddefinitionen auf Basis von XAML habe, kann ich mit denen noch irgendwas anfangen oder muss ich die alle quasi umschreiben?
Also sie funktionieren ja weiter. Wir sind ja immer noch kompatibel. Mhm. Ich kann ja immer noch die alten XAML-Builds laufen lassen.
Okay.
Geld würde ich aber keins mehr reinstecken zur Weiterentwicklung.
Okay.
Weil früher oder später wird es die nicht mehr geben.
Das heißt, wenn es da größere Anpassungen gibt, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich mal generell mit dem neuen Bildsystem zu beschäftigen, um dann auch gleich den Schritt zu machen auf diese, auf die neue Variante.
Ist auch einfach die Features, die es mitbringen mit Versionierung und mit diesem Templating, dass ich es als Template speichern kann, ist halt extrem schnell dann in der Umstellung. Ja. Ja, weil früher ging das ja nicht mit dem Kopieren, sondern ich musste ja wirklich jeden Bild neu konfigurieren. Und jetzt kann ich halt mein Template speichern, dann kann zack, 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 viele Bilddefinitionen, muss danach nur noch mein Branch ändern oder für was auch immer der Bild ist.
Exzellent. Mike, danke dir für deine Einschätzungen. Und spektakulär, finde ich, das neue Bildsystem. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Tech Talk.
Danke.
Ciao.
Ciao.